Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zwei Welten und zwei Hafenstädte waren im südchinesischen Meer und das norddeutsche Geest. Dazwischen eine junge Frau, Benedita, die zurückkommt nach Namwan und mitten in der Geschichte ihrer eigenwilligen Familie landet. Die eigentümliche Vorliebe für das Meer heißt der neue Roman von Gregor Henz, Schriftsteller und Übersetzer. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Gregor Henz.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Sie haben ja über 20 Jahre in den USA gelebt und unterrichtet. Und der letzte Roman von Ihnen, über den zumindest wir beide gesprochen haben, der spielte auch dort auf einem amerikanischen Campus. Missouri heißt das Buch. Was hat Sie denn bitte jetzt ausgerechnet ins südchinesische Meer gezogen?
Ja, ich habe versucht, in diesem Roman tatsächlich mal so eine eigene Welt herzustellen, etwas zu erfinden, eine Geografie auch zu erfinden, also den Rahmen zu erweitern praktisch. In dem neuen Roman werden die Orte, die Länder überhaupt nicht benannt. Noch nicht mal das südchinesische Meer wird benannt als solches, sondern es sind Vorstellungsräume, Antipoden. Also es gibt zwei Hafenstädte, die eine ganz offensichtlich irgendwo in den Tropen, die andere und mit einer kolonialen Vergangenheit, die andere eine vielleicht norddeutsche Hafenstadt. Aber es sollte, also es kommt auch in, mit, das Wort Deutschland kommt nicht vor in diesem Roman und das freut mich immer sehr, wenn ich Bücher schreiben kann, in denen das Wort Deutschland nicht vorkommt. Also es geht wirklich darum, einen Vorstellungsraum zu eröffnen.
Auch so zwei entgegengesetzte Atmosphären, dachte ich, denn ich habe nochmal nachgeguckt, dieser Ort in Norddeutschland, der heißt Geest und da habe ich gefunden, dass das eher so die trockene Landschaft, die versandete in Norddeutschland beschreibt, also da dieses trockene, karge und dieses Namwan, was es ja offenbar gar nicht gibt, dann eher ja dieses schwüle, heiße, also ging es eher um zwei so verschiedene, vollkommen verschiedene ja, Atmosphären.
Auf jeden Fall. Benedita, die Hauptfigur dieses Romans, flieht praktisch aus Namwan. Mit 18 geht sie weg in die Heimat ihrer Urgroßmutter und lebt dort ein ganz anderes Leben. Und also sie, das ist wirklich ein Befreiungsschlag, dass sie weggeht. Aber dann kehrt sie halt zurück und muss sich mit der Familiengeschichte auch auseinandersetzen. Und sie wird da wieder von diesem schwülen tropischen Umfeld eingefangen.
Und das ist ja auch im Kern, würde ich sagen, eine Familiengeschichte, die aber auch nicht ganz unkompliziert ist. Also im Kern stehen im Zentrum diese zwei Brüder, Tavo und Gabriel. Aber mir wird es jetzt schwer fallen, das so in der Kürze, diese Familie vorzustellen. Können Sie das?
Ich kann das versuchen. Also es ist eine Geschichte über vier Generationen letztendlich. Benedita ist 21. Sie wird eingeladen von ihrem Onkel Gabriel, der gut 50 Jahre alt ist. Und das Buch ist eigentlich eine Art Dialog, ist praktisch als Dialog zwischen diesen beiden angelegt.
Das wechselt auch immer von der Erzählhaltung fast, würde ich
genau,
sagen.
Genau. Ja. Die Kapitel wechseln sich praktisch ab zwischen den beiden. Und in diesem Gespräch, das keines ist, aber es ist so eine Art Gedankengespräch, wird die Familiengeschichte praktisch rückwärts aufgerollt. Und Beneditas Vater, Tovo, hat selbst eine komplizierte Geschichte. Ich möchte nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist er nicht da, wo er sein sollte, nämlich er ist nicht als Vater, er steht nicht zur Verfügung als Vater. Benedita fragt sich natürlich, was ist eigentlich passiert? Was ist in dieser Generation eigentlich passiert? Und geht die Geschichte weiter rückwärts. Also sie geht noch zwei Generationen weiter letztendlich in ihrer Erkundung dieser Familiengeschichte. Und es ist tatsächlich ja so, dass sich Traumata vererben über viele Generationen. Das wissen wir inzwischen. Und Benedita ist also am richtigen Punkt, auch in ihrem Leben mit 21, in dieser Welt, in der die ich beschreibe, ist man mit 21 volljährig und sie versucht praktisch das Urtrauma oder die Ursünde der Familie zu herauszufinden.
Und die ist ja, die verraten wir natürlich nicht, denn sie erzählen das ja auch quasi so ein bisschen rückwärts. Also man arbeitet sich da in dem Roman dann auch langsam dahin zu diesem Geheimnis. Und ich fand ganz interessant, dass es ist ja ein Riesenthema in der Gegenwartsliteratur, dieses, wo komme ich her, was ist eigentlich Heimat für mich, was macht meine Herkunft mit mir? Und das wird ja oft dann in so einem autofiktionalen Stil erzählt, eher so ein bisschen nüchtern und realistisch. Und ich fand ganz interessant, dass Sie das eben machen, dass Sie das schaffen, das in so einen Fantasieraum zu setzen. Was ermöglicht Ihnen das als Autor?
Es ist die Literatur selbst, die das ermöglicht. Es sind die Möglichkeiten der Literatur, die wir haben. Das hat etwas Spielerisches, das hat etwas, man öffnet so einen Erfahrungsraum, das hat etwas Intuitives auch. Ich muss mich nicht immer an der Wirklichkeit entlang schreiben. Ich kann als Schriftsteller Dinge erfinden, Orte erfinden, Personen, Menschen erfinden und trotzdem immer wieder auch Versatzstücke der Wirklichkeit einbauen, auch der autobiografischen Wirklichkeit natürlich. Ne? Es ist natürlich, ich schreibe eine Familiengeschichte, das ist natürlich irgendwo auch immer meine eigene Familiengeschichte. Und ich kann das aber umsetzen. Ich bin jetzt so weit auch als Schriftsteller und auch als Mensch, dass ich vielleicht da so eine gewisse Distanz dazu einbauen kann und etwas ganz Neues entwickeln kann.
Und diese beiden Orte, dachte ich, die sind ja eigentlich fast wie Figuren auch in dem Roman, oder?
Auf jeden Fall, ja. Namwan, diese Stadt, irgendwo im tropischen Süden, die hat eine koloniale Vergangenheit, da steckt was Portugiesisches drin, auch Kanton-Chinesisches steckt darin. Dieser Ort ist für mich auch wie so ein Ort, den ich 100-mal im Traum betreten habe. Ich bin auch als junger Mann sehr viel gereist. Ich war auch in Hongkong und in Macau vor allem. Das ist die ehemalige portugiesische Kolonie unweit von Hongkong. Und es ist für mich ein ganz leichter Schritt gewesen, noch praktisch eine Inselstadt noch zu erfinden, die praktisch wie eine Schwesterstadt vor der Küste am Perlenflussdelta liegt. Und es ist auch ein Stadtstaat. Alle Städte, alle Orte in diesem Buch sind Stadtstaaten. Es gibt keine Nationen in dem Sinne, sondern nur so wie politische Inseln auch oder gesellschaftliche Inseln. Das, die ganze Welt besteht daraus. Und es hat mir großen Spaß gemacht, das zu entwickeln.
Das merkt man. Und das ist ungeheuer sinnlich erzählt. Also man riecht das geradezu. Ich war beeindruckt, wie kenntnisreich sie zum Beispiel über Segeln schreiben. Da ist ja der eine Onkel, dieser Gabriel, der ist ja irgendwie ein passionierter Segler, der auch irgendwelche Weltumrundungen macht. Ich nehme an, dass Sie auch Segler sind, weil sonst können Sie das nicht so genau beschreiben, oder?
Tatsächlich, ja. Ich bin auf einem Segelboot praktisch aufgewachsen als Kind. Habe da viel Zeit verbracht und meine Eltern haben immer so Bücher mitgebracht über Weltumsegelungen und so weiter. Ich glaube, von irgendwelchen Bootsmessen oder so in den 70er Jahren. Da gab's eine Zeit ganz viel Literatur dazu. So ein Hand um die Welt. Die Bücher hießen auch alle so ähnlich, so zwischen Meer und Himmel oder ich gegen die Welt sozusagen. Und ich habe mich da immer so reingeträumt, schon als Kind. Das war auch die große Zeit dieser Südseeträumereien. Ne? Also einer meiner ganz großen Helden war Thor Heyerdahl, der den Humboldt-Strom genutzt hat, um von Peru, von der peruanischen Küste praktisch in die Südsee zu segeln mit so einem Floß. Und also das ist so ein Erfahrungs- und auch Leseraum, den ich in mir trage, der sehr wichtig ist für mich.
Das sind ja immer, man hat bei fast allen Figuren eigentlich das Gefühl, dass sie nicht so ganz von dieser Welt sind, sondern irgendwo anders unterwegs sind. Die Mutter von Benedita, die ist so ein ganz ätherisches Schauspielerinnenwesen. Dann gibt es noch eben eine Tante, die Tarotkarten legt. Und das, finde ich, haben sie auch ganz toll beschrieben, wie sie sich da reinarbeitet in diese Kunst, etwas den Menschen zu sagen, was die eigentlich eh schon längst wissen. Wo haben Sie das denn her?
Das ist die Tante Anna, ist tatsächlich eine Großtante von mir, die Patin gestanden hat zu dieser Figur, die auch meine Lieblingsfigur in diesem Roman ist eigentlich. Die beginnt als junge Frau, heuert sie an auf einem Dampfer und macht so Revue-Auftritte auf diesem Passagierdampfer. Sie trägt ein goldenes Kleopatra-Kleid, nennt sie das, so ein goldenes Sari praktisch. und kommt dann nach Namwan und verliebt sich dort. Und das ist der Einstieg in die Familiengeschichte, in die Geschichte dieser Hoteliersfamilie in Namwan. Und ja, dort lernt sie die Kunst des Tarot-Lesens und Legens und Lesens. Und als sie dann zurückkehrt in ihre nördliche Heimat, nutzt sie das, was sie da gelernt hat, und wird so eine Art Proto-Psychologin eigentlich.
Aber auf der anderen Seite gibt es ja eben dann dieses, ja, an Deutschland angelehnte, etwas karge Geest, dieser Ort, der, wofür steht der eigentlich? Da wird, ist ja auch von einem Krieg die Rede, wird auch nicht genauer benannt, aber man merkt auf jeden Fall, da ist irgendwie das Leben härter, irgendwie kühler, aber genau das will Benedita ja.
Genau, sie will dieses Trockene und Aufgeräumte. Sie sehnt sich danach. Das ist, glaube ich, immer so, dass wir uns nach irgendwann, wenn wir uns befreien wollen, von auch von den Kontexten unserer Familie, erstmal das Weite suchen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das als Kind, als Jugendlicher auch gemacht. Ich bin dann im Studium nach Amerika gegangen. Das war eine ganz andere Welt als die Kölner Welt, in der ich aufgewachsen bin. Und ja, genau das macht sie, das sucht sie da. Aber es ist gleichzeitig, es ist auch eine Hafenstadt. Und sie ist also ganz, ganz weit weg von Namwan. Aber es ist gleichzeitig natürlich, die beiden Städte sind durch das Meer letztendlich verbunden und auch ein bisschen durch die koloniale Vergangenheit. Das ist, man muss sich das vorstellen, Geest, also es liegt nahe an Bremen zu denken, wenn man das liest. Und diese Stadt wird also vom Duft des Röstcafés durchzogen und so weiter. Natürlich ist das auch eine Handelsstadt, die in der Kolonialzeit groß geworden ist.
Also das Meer, eine Riesenmetapher in diesem Roman oder eigentlich das Element, in dem er sich bewegt. Wie finden Sie denn überhaupt in so einer Atmosphäre oder in so einer Sprache rein? Ich weiß auch gar nicht, wie man die richtig beschreiben soll. Märchenhaft trifft es irgendwie nicht so richtig, aber es ist jedenfalls kein realistisches Erzählen.
Ja, ich bin selbst nicht sicher, wie ich das nennen soll, aber es hat schon irgendwie so ein bisschen auch was Traumhaftes für mich, so eine Art Traumrealismus, könnte man vielleicht sagen. Das ist auch für mich ein sehr ungewöhnliches Projekt gewesen. Sehr intuitiv habe ich das geschrieben. Ich habe mir viele Dinge einfach auch notiert, die mir irgendwann in der Nacht eingefallen sind, ohne dass ich jetzt groß nach den konstruktiven Verbindungen gesucht hätte und so weiter. Und da gibt es also Details, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Namwan von Geflügel überlaufen ist. Es gibt da so eine Art, es ist fast wie eine Pest, eine Geflügelart Säger, Meeresenten, die da die Stadt vollkacken. Und wenn man sich an einen Kaffeetisch setzen möchte, dann muss man mit dem Fuß praktisch erstmal dieses Geflügel wegschieben. Und so, das sind so Dinge, die ich tatsächlich relativ intuitiv mit geschlossenen Augen eigentlich entwickelt habe.
Gregor Henz, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.
Ich habe zu danken.
Und der Roman Die eigentümliche Vorliebe für das Meer ist beim Aufbau Verlag erschienen und kostet 23 Euro.